Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Für manche ist Mexiko ein Failed State, ein sogenannter gescheiterter Staat, vor allem wegen des verheerenden Drogenkrieges, der in den letzten Jahrzehnten Hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat. Die Drogenkartelle im Land, die kämpfen nicht nur mit Waffen gegeneinander, sondern auch mit Musik. Das ist kein Witz. Drogenbosse lassen sich in Songs feiern, lassen in diesen Songs ihre Gegner abwerten und wollen auch über den Tod hinaus durch diese Musik bekannt bleiben. Übrigens mit ganz unterschiedlicher Musik. Sogenannte Narco-Corridas, die klingen eher traditionell. Narco-Rap steht dagegen soundmäßig in der Tradition des US-amerikanischen Gangster-Raps. Die deutsche Wissenschaftlerin Christiane Goosen hat über diesen Narco-Rap ihre Doktorarbeit geschrieben. Die ist jetzt überarbeitet als Buch erhältlich. War übrigens, wie sie gleich erzählen wird, keine ganz ungefährliche Aufgabe, dafür vor Ort zu recherchieren. Unter anderem hat sie übrigens mit ihm hier gesprochen, dem mexikanischen Narco-Rapper Big Loss. Popcorn heißt dieser Song. Das ist Musik von Big Loss aus Mexiko, sogenannter Narco-Rap. Musik, die sich im Umfeld der mexikanischen Drogenmafia bewegt. Und mit diesem Big Loss beginnt auch das Buch von Christiane Goosen über Narco-Rap. Hallo Frau Goosen.
Hallo, guten Tag.
Sie schildern ja gleich am Anfang eine Szene, wo Sie Big Loss in Mexiko getroffen haben. Ihr Buch ist ja eigentlich Ihre Dissertation gewesen, aber das Ganze beginnt dann wie so ein Narco-Thriller. Wie gefährlich war es denn für Sie selbst, auch vor Ort so Feldforschung zu betreiben?
Ja, also ich habe die Rapper zunächst von Deutschland aus über die sozialen Medien kontaktiert und dann war ich für Feldstudien eben vor Ort, habe Gespräche mit denen geführt und manchmal überkam mich da schon ein beklemmendes Gefühl, weil ich eben wusste, dass ich gerade dem organisierten Verbrechen sehr nahe gekommen bin, ohne das so wirklich greifen zu können und mit meinen eigenen Augen zu sehen. Also ich wusste halt einfach, dass es gefährlich ist. Gleichzeitig war ich natürlich immer in der privilegierten Position, wieder danach nach Deutschland zurückkehren zu können. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, dort wirklich zu leben und in ständiger Angst zu sein und immer vorsichtig sein zu müssen.
Diesen Big Loss, den haben Sie da in einem Lokal im mexikanischen Grenzgebiet, glaube ich, getroffen. Und er fragte so ein bisschen erstaunt, ob Sie ganz alleine da wären und sagte auch so, man dürfe hier in Mexiko niemanden trauen. Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen vorher an. Was genau ist denn Narco-Rap? Also wer macht ihn, wer gibt ihnen einen Auftrag und was genau wird da thematisiert?
Das Genre Narco-Rap entstand während des mexikanischen Drogenkriegs in den Städten entlang der US-amerikanischen Grenze. Und das Besondere ist eben, dass die Musik vom organisierten Verbrechen, also von den Drogenkartellen, als Propagandamusik instrumentalisiert wird. Die Auftraggeber sind die Mitglieder des organisierten Verbrechens, also in der Regel hochrangige Kartellmitglieder. Und die beauftragen die Rapper damit, Songs über sich und ihre kriminellen Aktivitäten zu schreiben. Dafür zahlen die dann je nach Bekanntheitsgrad der Rapper zwischen 300 und 4.500 US-Dollar.
Für einen Song?
Und, genau, für einen Song. Hm. Und ja, Sie haben gefragt, wer hört den Narco-Rap, ne? Wer den hört, kann ich nicht ganz sicher sagen. Dafür bräuchte man dann mehr Statistiken. Aber die Songs richten sich als Machtdemonstration an verfeindete Kartelle und an Mitglieder des jeweils eigenen Kartells. Aber es gibt bestimmt auch Hörer, die gar nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben, natürlich.
Und was genau gefällt Ihnen dann so am Narco-Rap? Diese Musik ist ja, wenn man so will, ja Teil auch des Drogenkriegs, dem in Mexiko in den letzten Jahren Hunderttausende zum Opfer gefallen sind. Die werden verschleppt, gefoltert, ermordet. Diese schlimmen Berichte, die kriegen wir ja auch mit. Aber was gefällt Ihnen persönlich dann daran? Oder ist es ein anderes Interesse, kein Gefallen?
Genau, es ist kein Gefallen. Also ich würde persönlich jetzt nicht Narco-Rap hören in meiner Freizeit, aber es ist ein sehr interessantes Thema, weil es halt ein Musikstil ist, der von einem Antagonisten des Staates, also vom organisierten Verbrechen, instrumentalisiert wird und sich damit von anderen Rap-Formen komplett abhebt. Und aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, also mein Interesse am Narco-Rap ist natürlich ein wissenschaftliches, weil ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, ist das sehr interessant, durch diese Perspektive sozusagen zu sehen, wie die Grenzstadtperipherie in Mexiko mit dem organisierten Verbrechen verquickt ist. Und das ist einfach ein sehr spannendes Thema.
Hören wir doch nochmal in einen dieser Songs rein. Das ist Musik von 5050, ein Rapper, der vor 2 Jahren entführt und ermordet wurde.
Piensa que soy agua ni que fuera pileta, que hay un chingo de feria y el miedo no lo encuentra. Sepan, mi loco nunca de nadie se deja, prende el pato y las torretas, cartucho en balas repletas.
Musik vom 2019 ermordeten Rapper 5050. Wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur über das Buch Narco-Rap, eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf die Grenzstadtperipherie und das organisierte Verbrechen in Mexiko von Christiane Goosen. Frau Goosen, einer Ihrer Gesprächspartner, das habe ich in der Danksagung gelesen, der ist ermordet worden und 5050 auch ermordet worden. Diese Musiker, die leben auch nicht ungefährlich, ne?
Genau, ja, also die stammen alle aus den mexikanischen Grenzstädten. Und haben vorher in Billiglohn-Montagebetrieben gearbeitet und haben nur in ihrer Freizeit Musik gemacht im Prinzip und wurden dann eines Tages von den Mitgliedern des Golfkartells beauftragt, Songs über die kriminellen Aktivitäten der Drogenbosse zu schreiben. Und der Antrieb ist wahrscheinlich das schnelle Geld, weil die eben sehr viel Geld daran verdienen, aber sie leben auch in konstanter Gefahr, das ist richtig.
Was erhoffen sich denn die Drogenbosse selbst so davon, wenn in Narco-Raps Songs über sie ja gesungen wird, also in Songs, die sie selbst in Auftrag gegeben haben? Sie haben es vorhin schon gesagt, so Einschüchterung vielleicht von konkurrierenden Kartellen, aber was spielt da ja so als persönliche Motivation für die Drogenbosse vielleicht noch eine Rolle?
Ja, also es ist eine Machtdemonstration, wie Sie schon sagen, und es ist auch Postmortem quasi das, was von ihnen bleibt. Also das haben ganz viele Auftraggeber den Narco-Rappern wohl auch gesagt, also dass sie nach ihrem Tod dann ein Lied haben wollen, das über sie singt und über ihre fragwürdigen Erfolge in Anführungsstrichen singt.
Und wie werden diese Drogenbosse dann in den Songs so dargestellt? Also wird dann vor allem, weiß ich nicht, die männliche oder die brutale Seite betont? Oder um was geht es so thematisch in diesen Songs?
Ja, so thematisch wird ein Männlichkeitsbild, ein bestimmtes, präsentiert. Also der Mann als Versorger, als Beschützer seiner Familie und auch als Leibeigener eines Lehnsherrn, kann man sozusagen sagen, also des Kartells in dem Fall. Das ist ein sehr archaisches Bild. Dabei spielt dann auch Religion und Frömmigkeit eine große Rolle. Allerdings findet man auch immer wieder Elemente des modernen Kapitalismus, also Streben nach materiellem Reichtum, nach dem Besitz von schnellen Autos, Schmuck und so weiter. Und die Drogenbosse, die werden dabei als Vorbilder präsentiert, die es geschafft haben, dem armen Viertel zu entkommen, reich zu werden und sich so den sozialen Konventionen des mexikanischen Staates oder des offiziellen Systems zu entziehen.
Und wie ist das mit den Musikern, den Rappern? Weil das finde ich ganz interessant. Eigentlich geht es ja im Rap oft darum, sich selbst zu feiern, also sich selbst über die anderen zu erhöhen und nicht etwa andere. Welche Rolle oder wie glaubwürdig sind denn diese Rapper so in der Hip-Hop-Welt, möchte ich mal sagen? Oder ist das komplett davon losgelöst und einfach nur der Sound, der halt da ist, aber hat eigentlich mit der Hip-Hop-Welt an sich gar nichts zu tun?
Doch, also die Rapper, die müssen mehrere Rollen erfüllen in ihrer Musik quasi. Also die müssen einerseits eben dieses Keeping it real, diesen Leitsatz des Hip-Hop erfüllen. Und da müssen sie dann auch dieses Ego-Tripping, was sie ansprechen, erfüllen. Also dass sie sich selbst quasi feiern. Da sagen die dann oft, wie gut sie als Rapper sind zum Beispiel. Dann müssen sie gleichzeitig aber auch irgendwie das Kartell ja auch loben und sich also nicht als Mitglied des Kartells, aber zumindest dem Kartell nahestehende Personen präsentieren. Und gleichzeitig sind sie dann aber auch Grenzstadtbewohner und müssen diese Rolle irgendwie unterbringen. Also es ist eine ganz interessante Mischung unterschiedlicher Rollen, die im Narco-Rap dann zum Vorschein kommt.
Und ist unter diesen Rappern, mit denen Sie auch gesprochen haben, sind da auch Frauen dabei? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, keine Frauen, nein. Also es gibt Frauen, die dann irgendwie im Refrain mitsingen oder so, aber in der Regel sind das männliche Rapper, ja.
Hat denn einer von diesen Rappern, mit denen Sie gesprochen haben, auch den Traum, da mal auszubrechen aus dieser Welt und sowas wie eine Weltkarriere anzustreben?
Ja, alle, interessanterweise. Also alle sagen, sie wollen sich vom organisierten Verbrechen abwenden und andere Themen besingen, also ihr Alltagsleben, ihre Probleme, vielleicht sogar Liebe und Konflikte und so, also so ja, andere Rap-Themen behandeln. Und keiner will wirklich eigentlich für das organisierte Verbrechen rappen. Aber das ist im Moment so das Einzige, was für die Rapper erreichbar ist.
Und wie schätzen Sie das so ein, die Chancen, da mal rauszukommen aus diesem Sumpf?
Unmöglich, also weil dieser Name der Rapper immer mit dem Kartell verbunden bleiben wird. Die dürfen ja auch zum Beispiel nur für ein bestimmtes Kartell rappen und nicht für mehrere unterschiedliche, denn das wäre schon ein Konflikt, den die Kartellmitglieder eben nicht dulden würden.
Narco-Rap, eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf die Grenzstadt-Peripherie und das organisierte Verbrechen in Mexiko. Das Buch ist im Transkript-Verlag erschienen, kostet 45 Euro und wir haben mit der Autorin Christiane Goosen gesprochen. Vielen Dank für diese Einblicke.
Danke Ihnen.